Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo, hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna Jordan, heute mit einem Studio-Talk. Bei uns zu Gast sind Thomas Fäustle, Schulleiter und Lehrer für Pflegeberufe am Universitätsklinikum Tübingen, sowie Verdi-Gewerkschaftssekretärin Madeleine Glaser, die für den Fachbereich Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen zuständig ist. Wir werden uns heute mit dem Beruf Pflegekraft auseinandersetzen, über die Hürden und Herausforderungen in diesem Berufsfeld sprechen und wie sich die Ausbildung mit der neuen Pflegereform 2020 verändern wird. Herr Fäustle, Frau Glaser, herzlich willkommen bei uns im Studio. Bitte stellen Sie sich doch nochmal ganz kurz mit Namen und Tätigkeit vor.
Ja, mein Name ist Madeleine Glaser. Ich bin Gewerkschaftssekretärin für den Bereich Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. Hauptsächlich bin ich zuständig für Krankenhäuser. Das ist bei uns auch der größte Bereich. Und ansonsten natürlich auch kirchliche Beschäftigte in der Pflege zum Beispiel.
Herr Fäustle?
Ja, mein Name ist Thomas Fäustle. Ich bin Teil der Schulleitung am Universitätsklinikum in Tübingen an der Schule für Pflegeberufe und unterstütze dort meinen Kollegen, den Herrn Uwe Krämer, der Zentrumsleiter ist für die Gesundheitsfachberufe und alleine die Schulleitung dort nicht leisten kann. Deshalb gibt's mich seit 3 Jahren und ich komme ursprünglich aus dem Bereich Altenpflege und bin seit 3 Jahren da.
Alles klar. Und bevor es jetzt richtig losgeht und wir tiefer in den Alltag des Pflegeberufs eintauchen, hören wir erst einmal ein Lied. Hier ist The Hype von den 21 Pilots.
Yeah.
The Hype von den 21 Pilots hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unsere Studiogäste sind heute Thomas Fäustle vom Universitätsklinikum Tübingen und Madeleine Glaser von Verdi. Wir sprechen heute über Pflegeberufe und den Berufsalltag von Pflegern und Pflegerinnen. Man hört immer wieder, dass Pflegende viele Aufgaben in kurzer Zeit erledigen müssen. Herr Fäustle, wie ist es denn nun? Wie viel Zeit hat man wirklich im Schnitt pro Patient?
Ja, das lässt sich jetzt nicht auf die Minute genau sagen, aber es gibt tatsächlich eine Einteilung, speziell was die Krankheitsbilder betrifft. Wir haben ja seit vielen Jahren die DRGs, also quasi eine Fallpauschale pro Krankheitsbild, die eine Verweildauer quasi erklärt auf dem Papier, wie lange ein Patient bezogen auf seine Erkrankung im Krankenhaus sein darf. Und wenn das zum Beispiel bei einer Hüftoperation 7 Tage sind, dann ergibt sich daraus natürlich eine berechnete Pflegezeit. Da gibt es eine Einstufung, das betrifft für manchen Patienten 30 Minuten pro Tag, geht aber auch dann bei speziell hochaltrigen Patienten bis zu 120 Minuten pro Tag. Also das ist natürlich ein Ausjonglieren, das haben die Pflegekräfte natürlich mit auf ihrem Portfolio, Zeitmanagement, eine gute Zeiteinteilung zu haben. Aber generell muss man sagen, die Pflegezeiten haben sich seit 2003 deutlich verkürzt. Das liegt daran, dass der Pflegeschlüssel nach unten reduziert wurde und wir natürlich jetzt erst in den letzten 4-5 Jahren da eine Stabilität erreicht haben am untersten Niveau-Level. Also das muss man schon sagen. Jetzt sind die gesetzlichen Bestrebungen ja wieder so weit, dass wir sagen, Pflege muss gestärkt werden über die Pflegestärkungsgesetze. Und es braucht wieder mehr Stellen in der Pflege. Und ich glaube, das ist auch der Zeitpunkt, dass wir uns wirklich kümmern müssen. Weil das war im europäischen Vergleich am wirklich unteren Level, wie viel Patienten eine Pflegekraft zu versorgen hat.
Und was muss dann in dieser Zeit alles geleistet werden? Welche Aufgaben umfasst denn die Pflege?
Also generell geht es um die Basispflegearbeit, es geht um die Körperpflege, die Unterstützung, was die Menschen tatsächlich benötigen in ihren körperlichen Bedürfnissen. Das geht von, wir helfen bei den Bedürfnissen zur Körperpflege, also helfen beim Waschen, wir helfen bei den Ausscheidungen bei Menschen auch im höheren Alter oder bei behinderten Menschen, die da Unterstützung brauchen. Es muss klar sein, wie viel Unterstützung beim Essen reichen hier geleistet werden muss. Dann geht es natürlich um die medizintechnischen Anteile. Gibt es Wundverbände, die erneuert werden müssen. Eine ordentliche Wundbeobachtung muss natürlich geleistet werden. Und ganz viele ärztliche Tätigkeiten werden mit übernommen, die delegiert werden. Und also Infusionsverabreichung, Injektionsgabe. Und es braucht natürlich eine gesonderte Zeit für die eigentliche Krankenbeobachtung. Alle Tätigkeiten müssen dokumentiert werden, auch ein Zeitfenster, das nicht zu unterschätzen ist. Alles muss ja nachgewiesen werden beim medizinischen Dienst der Kassen, sonst können die Krankenhäuser auch nicht konzentriert und gut abrechnen. Und alles, was nicht dokumentiert ist, ist letztlich keine geleistete Leistung und fällt dann in den Kassen der Krankenhäuser.
Vielen Dank, Frau Glaser. Welche Probleme entstehen denn durch den Zeitmangel?
Also ganz häufig ist es natürlich so, dass die Pflegekräfte viel zu wenig Zeit haben. Es sind natürlich Durchschnitte, die irgendwie von der Klinik berechnet werden, anhand von den DRGs, wofür die Pflege da ist. Aber der Alltag zeigt natürlich, dass es Menschen auch gibt, die über dem Durchschnitt liegen. Und wenn dann es natürlich Stationen gibt, die sehr pflegeaufwendig sind, dann ist es natürlich eine Station, wo sehr viel mehr Pflegekräfte eigentlich benötigt werden, die aber nicht vorhanden sind. Und das führt natürlich dazu, dass es natürlich nicht mehr gewährleistet werden kann, teilweise, dass Patienten alle 2 Stunden gelagert werden. Also wenn die sich nicht selbst drehen können, dass dann das Pflegepersonal Hilfestellungen gibt oder auch lagert richtig. Und das kann zum Beispiel nicht mehr gewährleistet werden, wo dann natürlich offene Wunden entstehen. Aber auch ein ganz, ganz großer Faktor ist die Hygiene natürlich. Wir hören immer wieder, dass es Hygienemängel in Krankenhäusern gibt, aber die entstehen genau dadurch, dass es zu wenig Personal gibt. Wenn man sich einfach überlegt, dass nach jeder Händedesinfektion, die vor jedem und nach jedem Patientenkontakt passieren muss, ja, muss man 30 Sekunden lang die Händedesinfektion einreiben. Und das passiert tatsächlich in dem Alltag, haben wir auch schon Aktionen gemacht, sehr, sehr selten, ja, wo das aufgezeigt wurde, wo man das einfach sogar hochrechnen kann, dass dafür das Personal gar nicht reicht. Ja. Und natürlich dazu kommt es zu gravierenden Mängeln, wo dann natürlich auch Patienten leiden, bis natürlich hin dazu, dass es passieren kann und auch schon passiert ist, dass Pflegekräfte so überlastet waren, dass sie falsche Medikamente gegeben haben. Ja, natürlich ist das niemals, will das eine Pflegekraft, aber das passiert tatsächlich im Alltag, dass falsche Medikamente gegeben werden.
Können Sie vielleicht für unsere Zuhörer noch mal ganz kurz erklären, was ein DRG ist? Ich glaube, das hat sonst noch keiner gehört, da sich nicht auskennt in dem Bereich.
Genau, DRG ist praktisch für welche die Erkrankung bekommt die Klinik entsprechend Geld. Das ist festgelegt mit der Krankenkasse. Die werden verhandelt einmal im Jahr, wo dann auch geklärt, also verhandelt wird, wie lange muss zum Beispiel der Patient im Durchschnitt im Krankenhaus bleiben dafür und was braucht die Klinik dafür und muss dann mit den Krankenkassen in Verhandlungen treten. Das ist praktisch die, wenn ich eine Hüftprothese zum Beispiel bekomme, kriege ich entsprechend dem Fall Hüftprothese, bekomme ich praktisch Geld als Klinik. Ob ich natürlich dann vielleicht doch der Patient aufwendiger ist und es Komplikationen gibt, ist dadurch nicht abgedeckt. Das heißt, eine Klinik hat immer dadurch natürlich den Sinn, wirtschaftlich zu bleiben.
Vielen Dank. Herr Fäustle, Sie bilden ja auch die neuen Auszubildenden dann aus und die Schüler haben ja immer einen Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Und bei den Praxiseinsätzen wechseln Sie auch die Stationen durch, sodass Sie überall mal Einblick bekommen. Wie ist denn da die Resonanz? Sind die Schüler eher überfordert, wenn sie sich bei jedem Block neu einarbeiten müssen oder freuen sie sich eher darauf, dass sie überall Einblick bekommen und immer was Neues erleben?
Also wir haben einen großen Teil der Auszubildenden, in Prozenten kann ich es jetzt nicht 1:1 darstellen, die sich bewusst am Universitätsklinikum bewerben für die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege, weil sie eben da sicher sein können, dass sie ein großes Spektrum an Krankheitsbildern mitbekommen und dadurch natürlich auch eine hohe Qualität an pflegerischen Tätigkeiten durchführen können. In der Mehrzahl freuen sich die Auszubildenden auf die Vielfalt der praktischen Ausbildungsanteile. Aber es birgt natürlich auch die Herausforderung, dass sie in jedem Einsatz, das dauern so 7 bis 8 Wochen, manchmal auch 9 Wochen, sich einlassen müssen auf unterschiedliche Teams. Also sie müssen sich wirklich jedes Mal erstmal so orientieren. Ja, also es braucht eine hohe Sozialkompetenz, die wir natürlich versuchen im Unterricht auch zu stärken. Und aber trotzdem, natürlich gibt es keine langwierige Stabilität. Also das sehen wir in der Altenpflegeausbildung zum Beispiel in der Regel anders. Da sind die Auszubildenden im Schnitt manchmal ein Jahr auf demselben Wohnbereich, auf der gleichen Station eingesetzt. Das erleben unsere Auszubildenden nicht. Und manchmal gibt es natürlich da auch ein bisschen Problemstellungen, die wir von der Schule aus begleiten. Wir haben ja praxisbegleitende Lehrkräfte, die dann in die Praxis gehen und die Schüler dann unterstützen, die Gespräche führen und sie dabei natürlich auch ja so ein bisschen mit an die Hand nehmen. Aber in der Regel ist es eher von Vorteil.
Müssen Sie dann die Schüler irgendwie speziell darauf vorbereiten oder passiert diese Einarbeitung dann immer direkt bei der Station? Oder geben Sie schon vorher dann Hilfestellungen?
Also wir beginnen bereits in der Theoriephase mit der Orientierung in den nächsten Praxiseinsatz. Wir haben ein System, das neben den Lehrkräften tatsächlich zentrale Praxisanleiter in dieser Funktion agieren. Das heißt, also ausgebildete Gesundheitskrankenpfleger mit der Zusatzqualifikation Praxisanleitung sind dafür freigestellt für diese Tätigkeit, begleiten die Auszubildenden während dem Praxiseinsatz in der Klinik und die kommen dann schon im Unterricht und bereiten die Schüler auf die Einsatzbereiche vor.
Jetzt ist es natürlich auch so, dass vor allem in Krankenhäusern viele schwere Schicksale sind, vielleicht gerade auch bei der Kinderstation. Was raten Sie denn Ihren Auszubildenden, um mit solchen Schicksalen klarzukommen, auch mit der psychischen Belastung?
Also dass natürlich in einem Krankenhaus viele Schicksale anzutreffen sind, das ist eine Herausforderung, der sind sich manchmal die Auszubildenden nicht immer in dieser Masse bewusst. Das ist uns auch klar. Wir versuchen, denke ich, in den theoretischen Anteilen schon mal gut vorzubereiten, indem wir darstellen, was kann es sein, was bedeutet Krisenmanagement, welche Schicksalsschläge können auf sie zukommen. Die Praxis birgt natürlich dann die Emotionalität. Also da wird es dann erst so richtig deutlich, was bringt es mit sich, was tauchen dann für Emotionen auf. Und da werden die Schüler schon auch gut begleitet. Also sie haben Gesprächsforen, sie können in der Schule sich Hilfestellung holen und eben über die zentralen Praxisanleitenden tatsächlich auch sehr zeitnah sich dann quasi ein offenes Ohr auch holen und mit Gesprächen ist da unheimlich viel abzufangen. Aber da muss man zurückblicken natürlich zum Vorgespräch vorhin. Der Zeitmangel spielt natürlich auch in der Ausbildung eine Rolle. Und wenn dann Praxisanleitungen vor Ort zum Beispiel erkrankt sind und es kann niemand einspringen, dann sind sie natürlich vielleicht auch mal in einer Schicht da mit ihrem Thema alleine und müssen lernen, das auf den nächsten Tag zu verschieben.
Ja, hat Verdi eigentlich auch Hilfsangebote für Pflegende, die mit solchen Schicksalen zu kämpfen haben? Gibt es da irgendwie eine Anlaufstelle bei Ihnen?
Also bei uns aktuell gibt es keine direkt, aber wir haben Partner, wo wir dann auch immer hinvermitteln, wo soziale Beratungsstellen, wo man einfach dann hingehen kann und anrufen kann erstmal und auch Termine vereinbaren kann, wo man sich dann hinwenden kann. Aber im Alltag ist es schon so, dass wenn daraus vielleicht auch sogar ein arbeitsrechtliches Problem wird oder ein Vorfall einfach war, dass ganz oft wir erstmal die Anlaufstelle sind und natürlich die Pflegekräfte dann erstmal uns auch erzählen, was passiert ist, ja, also da genau, und im weiteren Schritt vermitteln wir dann oftmals an Partnerstellen einfach.
Und wie ist jetzt die Situation im Umgang mit körperlich oder psychisch beeinträchtigten Pflegenden oder Schülern? Gibt es da irgendwelche Hilfsangebote oder irgendwelche Erleichterungen im Alltag?
Ganz oft ist es so, dass das ja auch im Berufsleben einfach später dann auftritt. Da ist so, wenn dann Beschäftigte zum Beispiel auch länger krank sind, gibt es die Möglichkeit des betrieblichen Eingliederungsmanagements, wo wir teilweise dann, wenn es zu Konflikte auch noch gibt, am Arbeitsplatz Beschäftigte begleiten. Das ist aber eine Institution, die der Arbeitgeber anbieten muss. Das ist im Sozialgesetzbuch geregelt. Und dort begleiten wir dann Beschäftigte mit dem Personalrat, Betriebsräte, also betriebliche Interessensvertretung dann mit. Und genau, die gibt's dann die Möglichkeit, wo man dann guckt, okay, welche Möglichkeiten gibt's die Beschäftigten umzusetzen, zu versetzen, andere Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen.
Ja, ganz offensichtlich gibt es einige Herausforderungen für Pfleger und Pflegerinnen in ihrem Berufsalltag. Wir machen eine kleine Pause und hören All or Nothing von Lost Frequencies mit Axel Enström.
You're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
All or Nothing hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Bei uns zu Gast sind Thomas Fäustle, Schulleiter und Lehrer für Pflegeberufe am Universitätsklinikum Tübingen und Madeleine Glaser, Gewerkschaftssekretärin von Verdi für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. Herr Fäustle, soeben haben wir etwas über den Berufsalltag von Pflegekräften erfahren. Nun würde ich gerne über die Entwicklung im Pflegeberuf sprechen. Was würden Sie sagen, wie hat sich denn der Beruf der Pflegekraft in den letzten 20 Jahren verändert?
Ich würde sagen, elementar. Also ich selber bin seit 30 Jahren oder über 30 Jahren Pflegekraft in dem Sinn, habe mich ja dann weiterentwickelt über die der Tätigkeit jetzt in der Pädagogik und bin in einer Zeit, in der es, glaube ich, noch mal anders um Grundbedürfnisse ging bei den Patienten, in die Pflege hineinsozialisiert worden. Und heute haben wir eine Entwicklung erlebt in den letzten 20 Jahren, die deutlich macht, dass wir eine höhere Medizintechnik anvisiert haben, die andere Qualifikationen braucht, also auch andere Kompetenzen. Wir sprechen ja heute von Kompetenzentwicklung auch in diesen Berufen. Und ich glaube, heute muss eine Pflegekraft viel, viel umfassender erfassen, was ein Patient benötigt, aber auch welche Tätigkeiten er delegieren kann in andere Fachbereiche. Also es braucht so beides, so diesen gesamten Blick auf die Bedürfnisse des Menschen und trotzdem die Spezialisierung, was kann ich tun in diesem geringen Zeitfenster, letztendlich das zur Verfügung steht und was kann ich eben weitergeben an zum Beispiel Servicekräfte. Wir haben ja heute einen anderen Fachmix als noch vor 20 Jahren, also Unterstützungsangebote von anderen Serviceleistern, die letztendlich auch Geld einsparen, dem Klinikum oder anderen Fachbereichen in der Pflege. Und trotzdem muss eine hohe Qualität gewährleistet sein. Also ich glaube, heute braucht eine Pflegekraft ein umfassenderes Wissen, wie teile ich meine Arbeit ein, ein anderes Zeitmanagement. Und ich finde nach wie vor die Pflege als Beruf einen sehr hochqualifizierenden Beruf. Deshalb ist ja auch die Bestrebung, dass wir Pflege eventuell eher akademisieren wollten, was jetzt nicht geschehen ist, nicht ganz, also nur zum kleinen Anteil. Und ich denke, wer heute Pflegekraft ist, leistet einen wunderbaren Job, hat unheimlich viel mit Menschen zu tun. Es leidet so ein bisschen die Beziehungsqualität aufgrund der mangelnden Zeit. Und trotzdem denke ich, ist es ein Beruf, der heute wie vor 20 Jahren Mensch-zu-Mensch-Begegnung ermöglicht, und das ist eigentlich auch so das Grundbedürfnis, warum Menschen in diesen Beruf gehen. Sie wollen mit Menschen arbeiten. Ja? Und wenn das gut, ja, wenn sich das gut die Waage hält, ich glaube, dann haben wir ganz viel erreicht, dass Pflege eben als Profession wahrgenommen wird, neben der Fachschaft der Ärzte und anderen, die in dem Versorgungsbereich tätig sind. Und ich glaube, es kann dann auch ein Stück Lebensberuf werden.
Würden Sie sagen, dass es dann heute auch andere Anforderungen an die Auszubildenden gibt als früher?
Ja, deutlich. Also die Ausbildung hat sich viel mehr in eine eher wissenschaftliche Dimension entwickelt. Wir haben heute pflegewissenschaftliche Erkenntnisse, die Auszubildenden sich erschließen müssen letztendlich. Sie müssen an Qualitätsstandards orientiert arbeiten. Das sind Anteile, die hatten wir vor 20 Jahren so noch nicht. Klar gab es Pflegestandards damals schon, aber heute haben wir eine ganz klare Ausrichtung an einer Qualität, die beschrieben werden muss, die dokumentiert werden muss. Und die Pflegeausbildung als solche hat sich dahingehend schon stark entwickelt.
Wie sind denn die Reaktionen Ihrer Patienten auf die Pflege? Kommen da eher positive Rückmeldungen oder teilweise auch kritische?
Also wenn man das wahrnimmt, was tatsächlich jetzt am Klinikum in Tübingen passiert, dann sind die Rückmeldungen der Patienten und Angehörigen in der Regel positiv. Klar, es gibt da ein Beschwerdemanagement, das ist gut und auch sauber eingerichtet. Die Patienten und Angehörigen können anonym ihre Sorgen mitteilen oder auch ihre Nöte oder auch ihre Kritik äußern. Die gibt es natürlich auch. Und der wird nachgegangen, die wird auch veröffentlicht. Letztendlich. Und wir haben Qualitätsbausteine am Klinikum eingerichtet, also ein Qualitätsmanagement, das sich darum kümmert, diese Mängel dann auch zeitnah zu beheben.
Frau Glaser, ein schwieriges Thema ist ja auch immer die Bezahlung von Pflegekräften. Was hat sich denn da getan in der letzten Zeit?
Also die Bezahlung ist natürlich in den letzten Jahren auch gestiegen. Ja, aber im Rahmen der normalen Inflationsrate und der normalen Tariferhöhungen. Wir haben jetzt noch nicht, dass Pflegekräfte da explizit besonders gestärkt wurden. Das fängt jetzt an. Das sind Tarifverhandlungen. Auch die Arbeitgeber sagen, wir müssen Pflegekräfte besser zahlen. Aber wir sagen auch ganz klar, dass nicht nur Pflegekräfte mehr verdient haben, sondern es gibt genauso die Hilfskräfte, die wo die Anforderungen auch in den letzten Jahren sehr gestiegen sind. Wir haben den Fachkräftemix, ist Herr Förstler schon angesprochen hat. Und deswegen wollen wir uns da auch nicht auseinander dividieren lassen, sondern da haben auch andere Berufsgruppen deutlich mehr verdient. Und deswegen muss man da immer die Waagschale auch halten zwischen Pflegekräfte haben sollen jetzt mehr bekommen. Ja, weil der Arbeitgeber es durch das Pflegestärkungsgesetz auch anders refinanziert bekommt nochmal. Aber deswegen müssen auch andere Berufsgruppen auf jeden Fall deutlich steigen.
Was verdient denn so eine Pflegekraft im Schnitt im Krankenhaus tätig aktuell, dass die Zuhörer sich mal ein Bild davon machen können?
Also bei uns ist die Leitlinie immer der TVÖD. Bei der Uniklinik haben wir immer den TVÖD Plus, weil dort einfach die Anforderungen nochmal deutlich höher sind. Und beim TVÖD liegt eine Pflegekraft nicht auf einer Intensivstation, also auf einer Normalstation, sage ich jetzt mal, liegt zwischen 2.500 und 3.200 Euro, je nachdem, wie viel Berufserfahrung da bereits vorliegt. Natürlich kann das gesteigert werden durch zum Beispiel die Tätigkeit im OP, auf der Intensivstation etc. Die verdienen nochmal mehr, weil die einfach nochmal gesteigerte Anforderungen auch haben, gerade die medizinische Anforderungen auch.
War das jetzt Brutto- oder Nettoeinkommen?
Brutto.
Und können Sie noch mal ganz kurz erklären, was TVÖD ist? Ich glaube, die Zuhörer wissen nicht ganz genau, was das bedeutet.
Genau, das ist der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Mhm. Da sind einfach öffentliche Krankenhäuser, wie wir es hier in der Region ganz oft haben, sind dort Mitglied im kommunalen Arbeitgeberverband und auch in anderen Tarifverhandlungen bei privaten Anträgern orientieren wir uns immer am TVÖD. Das ist bei uns die Leitwährung.
Verdi gibt es ja in dieser Form seit 2001, seit dem Zusammenschluss der Einzelgewerkschaften. Was hat sich denn verändert seitdem? Was hat Verdi erreicht?
Gut, es war eine große interne Umstellung tatsächlich damals 2001. Wo einfach auch viele Gewerkschaften zusammengekommen sind. Damals war schon auch in der Pflege hauptsächlich damals die ÖTV zuständig. Es gab noch die DRG, natürlich hat man da Synergien genutzt. Das ist auch generell immer, finde ich, unsere Stärke als Verdi, dass wir so eine große Gewerkschaft sind und wir auch da zum Beispiel bei der Bewegung Entlastung letztes Jahr und vorletztes Jahr nutzen könnten, dass auch andere Berufsgruppen davon profitieren, weil Pflege geht uns alle an. Es betrifft nicht nur die Pflegekräfte, sondern betrifft die ganze Bevölkerung. Und das kann man natürlich bei einer großen Gewerkschaft dann auch nutzen, wo dann auch Bankenbeschäftigte auf einmal auf das Thema Pflege aufmerksam werden.
Was würden Sie denn sagen? Droht uns der Fachkräftemangel oder haben wir ihn tatsächlich schon?
Ich würde sagen, wir haben ihn schon. Wie er entstanden ist, sage ich immer, da sind Arbeitgeber teilweise tatsächlich selbst schuld, durch das, dass die Arbeitsbedingungen einfach in den letzten Jahren immer schlechter wurden. Und dadurch natürlich viele Pflegekräfte, viele junge Beschäftigte einfach sich entweder nicht für den Beruf entschieden haben oder aber auch viele aus dem Beruf rausgegangen sind. Wir haben Statistiken mittlerweile, die ganz deutlich zeigen, dass wenn sich die Arbeitsbedingungen ändern, würden auch wieder viele Pflegekräfte in den Beruf zurückkehren, Arbeitszeit wieder aufstocken, dann wäre erstmal auch auf jeden Fall ein großer Teil sogar wieder hergestellt für die Pflegekräfte, dass man da viele Stellen besetzen könnten.
Und was kann man gegen den Fachkräftemangel effektiv tun?
Genau, also zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, Arbeitsbedingungen verbessern. Verlässliche Dienstzeiten ist das A und O. Dadurch würden viele ihre Arbeitszeit wieder erhöhen, wenn sie sich darauf verlassen können, dass wenn sie 70% arbeiten, dass sie auch wirklich nur 70% arbeiten und nicht 80 oder 90 mit vielen Überstunden. Und natürlich auch, dass der Beruf wieder wertgeschätzt wird, dass ich Zeit für die Patienten habe, die ich benötige und nicht jedes Mal überlegen muss, was muss ich heute weglassen und wenn ich heimgehe, zu wissen, die Hälfte habe ich heute eigentlich nicht gemacht und was hätte ich besser machen können, das natürlich die Pflegekräfte belastet.
Was würden Sie denn sagen, wird der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege oder allgemein der Pflegekräfte in den Medien korrekt dargestellt oder was müsste sich da noch verändern, dass vielleicht auch mehr Unterstützung kommt von der Gesellschaft?
Ich glaube, die Gesellschaft mittlerweile hat schon wahrgenommen, dass die Pflege elementar wichtig ist und dass es ein sehr wertschätzender Beruf ist. Ich glaube noch nicht, dass angekommen ist, dass auch die Arbeitgeber ihr zutun müssen. Momentan wissen viele, es sind zu wenig Pflegekräfte da, aber es ist noch nicht angekommen, warum das eigentlich so ist und dass auch Pflegekräfte wieder erhöhen würden, weil die Teilzeitquote sehr, sehr hoch ist im Pflegebereich und viele würden tatsächlich wieder aufstocken, wenn die entsprechenden Arbeitsbedingungen da sind. Und das müsste noch deutlicher in der Gesellschaft ankommen, dass sich das System der Pflege, der Bezahlung der Pflege im Krankenhaus, also dass die Krankenhäuser auch entsprechend ihre Pflege bezahlt bekommen, das müsste deutlich in der Gesellschaft nochmal dargestellt werden, weil es bringt uns nichts, wenn es heißt, ja, wir stellen 13.000 Pflegekräfte ein, wenn die gar nicht vorhanden sind, beziehungsweise wenn wie jetzt rausgekommen ist, ist noch keine einzige Stelle besetzt. Ja, weil sie erstmal noch nicht da sind, weil sich die Arbeitsbedingungen überhaupt nicht verändert haben. Und solange das nicht passiert, wird auch keine Stelle von den 13.000 besetzt werden.
Herr Fäustle, was sagen Sie denn dazu? Was würden Sie sich noch wünschen?
Also ich denke, wir brauchen wirklich nochmal deutlich machen von dem, was Pflege ausmacht, sowohl in der Gesellschaft. Ich glaube, das Bild hat sich tatsächlich etwas verändert ins Positive. Aber es muss auch der Gesellschaft deutlich gemacht werden. Und im Moment passiert so ein bisschen, finde ich, aus dem Gesundheitsministerium heraus, dass Pflege kostet. Pflege kostet Geld und sie kann nicht umsonst geleistet werden. Und dieses Verständnis muss wachsen. Ich denke, die Krankenhausversorgung war für die Menschen bisher kein Thema, weil das über die Krankenkassen super abgerechnet wird. Ja, da flattert bei den Nicht-Privatpatienten ja keine Rechnung ins Haus. Ja, also entstand auch kein Bewusstsein für das, was Pflege kostet. Oder hat sich's immer vermischt, also ärztliche Kosten mit technischen Kosten und dem Pflegebeitrag sozusagen. Deutlicher ist es sicher bei den Pflegeanteilen, die im häuslichen Bereich benötigt werden, weil da bekommen die Menschen tatsächlich ihre Rechnung im Briefkasten. Und oder wenn eine ältere Person in der Regel dann stationär versorgt werden muss und das Pflegeheim die Kosten in Rechnung stellt. Ich glaube, da entsteht gerade so ein Bewusstsein. Also was kostet Pflege tatsächlich und wie will sich die Gesellschaft dann eine gute Pflegequalität auch leisten? Also ich glaube, da müssen wir alle was beitragen. Das macht Verdi, denke ich, super. Das müssen wir Schulen tun, die Bildungsinstitutionen müssen da ihren Beitrag leisten. Und vielleicht, wenn es klappt, die Bundespflegekammer oder wer auch immer da noch jetzt demnächst auf den Plan tritt, glaube ich, wir haben einen Weg vor uns, der deutlich machen muss, die Pflege spielt mehr und mehr eine Rolle. Pflege und Medizin muss sich gut kombinieren. Und dementsprechend dann steigt vielleicht auch die Wertschätzung in der Gesellschaft für diesen Beruf.
Ja, wie wir gehört haben, hat es einige Entwicklungen im Pflegesektor gegeben. Und mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe wird es 2020 auch noch eine große Veränderung geben. Damit werden wir uns aber später noch genauer beschäftigen. Wir hören nun Dido mit Hurricanes, bevor wir uns mit dem Thema der heutigen Stunde aus politischer Sicht auseinandersetzen.
I wanna wake up with your weight by my side, and I wanna think that you look good as you rise, and I wanna turn to you, turn around by your side, and I wanna think, but not to say, let me face the sound and fury. Let me face hurricanes, and I wanna see you as you walk through the door, and time will make us some ways less and some ways more, and I wanna talk of nothing as the world passes by, and I wanna think, not to say, let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. let me not turn away from happiness or pain, just not to run away in my heart and in my head. Let me face hurricane. Sound and fury. Let me face hurricanes. Let me face the sound and fury. Let me face hurricane. Hurricane. Hurricane.
Hurricanes von Dido hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Immer wieder gibt es öffentliche Diskussionen, ob Pflegemodelle, wie zum Beispiel in skandinavischen Ländern, nicht auch besser für Deutschland geeignet wären. Natürlich haben die berühmten Rahmenbedingungen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie Pflegekräfte arbeiten. Frau Glaser, wer profitiert bzw. leidet denn unter dem aktuellen Pflegemodell?
Also hauptsächlich die Gesellschaft natürlich, die Patienten, die eine gute Patientenversorgung haben möchte, und es ist auch vorgegeben, dass das praktisch Aufgabe der Kommune ist, der Gemeinde beziehungsweise des Landkreises, und die Patienten leiden da am meisten eigentlich darunter. So als zweites dann natürlich das Pflegepersonal, weil das Pflegepersonal eine gute Arbeit machen möchte. Viele haben den Beruf aus Überzeugung gewählt, und ich denke auch nur dann kann ich den auch wirklich gut und professionell machen. Und wenn ich aber jeden Tag heimgehe, natürlich mit dem Gedanken, okay, was habe ich heute nicht geschafft, hätte ich anders machen müssen, oh, habe ich die Patientin vielleicht doch ein bisschen vernachlässigt, war ich kurz angebunden. Das beschäftigt natürlich Pflegekräfte sehr stark. Genau, aber hauptsächlich ist es tatsächlich die Gesellschaft, die davon wirklich und darunter leidet.
Und wer profitiert dann davon?
Davon profitieren, würde ich sagen, sind private Krankenhausträger, Aktiengesellschaften, Aktionäre tatsächlich. Wir haben Gesundheitssystem, private Krankenhäuser, große Konzerne, die Aktiengesellschaften sind, die aus dem Gesundheitssystem, die auch von den Krankenkassen das Geld bekommen, das wir alle als Bürger zahlen, bekommen die Krankenhäuser das Geld über die DRGs. Und dann werden natürlich die Dividenden ausgeschüttet, die Profite an die Aktionäre. Das sind die großen Profiteure bei unserem System aktuell.
Und wo liegen dann die größten Schwachstellen bei unserem Pflegesystem?
Ich würde sagen, dass die DRGs, die bilden hauptsächlich natürlich ab, was die Leistungen, die Operation ist, die ärztliche Leistung hauptsächlich abbilden. Es ist ein Gesamtpaket. Es wird nicht speziell nochmal unterschieden zwischen Pflegeleistungen zum Beispiel. Das soll 2020, 2021 erfolgen, dass es gesondert Sätze für die Pflege gibt. Das wäre ein erster Schritt. Aber natürlich bildet es dann auch nicht mehr die DRGs, so wie sie mal ursprünglich gedacht waren, ab, was aber auch gut ist. Denn das war immer die Möglichkeit für die Krankenhäuser, da auch zu sparen am Personal, weil es keine Vorgaben gab. Und natürlich auch, wenn ich Ärzte einstelle, kann ich mehr operieren, kann mehr abrechnen. Wenn ich mehr Pflege mache, kann ich das nicht abrechnen. So, das war natürlich immer der negative Punkt. Und deswegen wäre es auf jeden Fall gut, wenn Pflege einfach auch das, was sie kostet, das, wie viel Pflegekräfte ich brauche, auch honoriert wird und bezahlt wird.
In den skandinavischen Ländern ist es ja auch so, dass es gar keine Pflegestufen gibt, wie bei uns in Deutschland. Würden Sie sagen, dass diese Pflegestufen einen falschen Anreiz irgendwie liefern? Weil man muss ja quasi, je kränker man ist, desto mehr Geld bekommt man, desto höher wird man eingestuft.
Ja, ich finde, die Pflegegrade sind ja hauptsächlich im Altenpflegebereich angesiedelt. Und da ist es natürlich schon so, dass man eine Unterscheidung macht, wie viel Pflege kosten darf, auch für die Pflegeeinrichtungen. Aber wie gesagt, es ist immer wichtig, dass einfach das auch bezahlt wird, was es auch kostet. Und natürlich kann es auch sein, dass jemand mit einem Pflegegrad 1, ja, in der unterste, am wenigsten pflegeaufwendigen natürlich auch heute einen Tag hat, der schlechter ist und dann mehr Pflege braucht. So, das wird aber, wo das ermittelt wird, das wird meistens an einem Tag ermittelt, ist es vielleicht nicht so, ja, oder es werden manche Sachen gar nicht berücksichtigt, auch bei den Pflegegraden. Und das spiegelt natürlich nicht das wider, wie es eigentlich die Realität ist.
Und was sagen Sie dann, wie könnte man das verbessern so bei uns? Sollten wir uns mehr an den skandinavischen Ländern orientieren?
Ja, es wäre zum Beispiel, wenn es die Pflegevollversicherung geben würde, dass man einfach sagt, okay, das, was die Pflege kostet, das muss auch bezahlt werden in Pflegeheimen, dann wäre das auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, und wenn das einfach honoriert würde, und da machen die skandinavischen Länder uns einiges vor, natürlich ist das medizinische Modell anders, auch die Finanzierung des Modells ist anders, aber da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden, glaube ich.
Herr Fäustle, wie sehen Sie das? Was könnten wir noch verbessern bei uns?
Also ich gehe da in die ähnliche Richtung, wie die Frau Gläser das sagt. Ich denke, wir brauchen in diesem Setting der ambulanten und stationären Langzeitpflege, auf das ja auch das neue Pflegeberufe-Reformgesetz hintendiert und die neu kommende Ausbildung hier etwas verändern wird, in einen Bereich, in dem wir ja viel zu lange gewartet haben, von diesen drei groben Pflegestufen ausgehend Menschen einzustufen. Da gibt's ganz viele Ungerechtigkeiten und gab es und wird's auch heute noch teilweise geben. Ich denke, die jetzt bestehenden Pflegegrade bilden die Pflegebedürfnisse besser ab. Wir haben jetzt auch eine Systematisierung in diesen Bereichen der Altenpflege, in dem die Pflegekräfte wieder eine neue Spezialisierung bekommen, um den Pflegebedarf zu erfassen. Sie arbeiten enger mit dem medizinischen Dienst der Kassen zusammen. Auch dort sieht man eine Entwicklung, die greift jetzt auch schon. Also der medizinische Dienst der Kassen ist jetzt viel, viel mehr auch durch Pflegekräfte unterstützt als vor 20 Jahren noch, als die Pflegeversicherung so zustande kam. Da haben den Pflegebedarf eigentlich hauptsächlich die Ärzte erfasst. Heute machen das viel, viel mehr auch die Pflegekräfte mit. Und es bildet eine andere Versorgungsqualität ab, die sich tatsächlich dann auch so darstellt, dass die Pflegegrade ja umso mehr deutlich machen, was benötigt diese Person über manchmal ja jahrelange Versorgung in Anbindung an die Angehörigen. Wir dürfen ja die Angehörigen auch da nicht vergessen, dass die unterstützt werden müssen, bevor die dann im Burnout, also im Ausbrennen sind und ihre Tätigkeit nicht mehr leisten können. Weil ich glaube, wir haben einen Pflegesektor, der ist eben nicht professionell, sondern der findet in Form von Laienpflege zu Hause statt. Und wenn diese Gesellschaft hier diesen Teil nicht mehr hätte, dann hätten wir ein richtiges Versorgungsproblem, was wir ja eh schon haben. Also ich glaube, da sind wir auf einem teilweise guten Weg, aber da gibt's noch ganz viel zu tun. Also Angehörige, die pflegen, zu unterstützen. Herr Spahn macht es manchmal deutlich, der ist ja gerade sehr rührig an dieser Stelle und versucht sich zu kümmern. Aber wir haben eben die letzten 20 Jahre unheimlich viel versäumt und das kann man jetzt nicht in den nächsten 3 Jahren aufholen.
Ja, Verdi vertritt ja die Meinung, dass wir keine Pflegekammer brauchen. Wie stehen Sie denn dazu?
Also das können wir jetzt natürlich ganz lang diskutieren, können wir in dieser Sendung nicht hinbekommen. Ich bin eher ein Vertreter für die Pflegekammer. Ich denke, eine gute Lobbyarbeit für Pflegende wäre wichtig und die kann eine Pflegekammer sehr gut leisten. Ich denke, wenn man diesen Dreiklang betrachtet, Pflegekammersystem, wenn wir so weit wären in Deutschland, dass es eine Bundespflegekammer gibt und die Länder dahingehend gut aufgestellt wären, die Gewerkschaften, unter anderem Verdi und die Berufsverbände als dritte Fraktion, dann hätten wir, denke ich, für die Fraktion der Pflege, für diesen großen Bereich für der Arbeitskräfte in Deutschland eine gut aufgestellte Systematik, um viel erreichen zu können. Also A, gute Gehälter auszuhandeln, das wäre die Botschaft an die Gewerkschaften, wäre ein Job bei Verdi, der ist ja dort gut verankert und wird gut unterstützt. Die Berufsverbände können das super unterstützen, können auch die Arbeitgeberverbände gut beraten. Und die Kammern können sich um eine berufspolitische Dimension kümmern, die tatsächlich auch eine Weiterbildungslandschaft abbilden können, die sich dann quasi in Deutschland etablieren könnte. Also das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich denke, wir brauchen spätestens nach der Generalistik, nach deren Umsetzung, eine sortierte Weiterbildungslandschaft. Wie werden diese Pflegekräfte weiterqualifiziert? Und wenn da der Anspruch lebenslanges Lernen zum Vorschein kommt, dann sollte das möglichst über die Pflegekammerstruktur erfolgen können.
Thomas Fäustle, Madeleine Glaser, vielen Dank für Ihre Denkanstöße in Bezug auf die politischen Herausforderungen. Wir machen eine kleine musikalische Unterbrechung und hören Fire von Anna of the North. Hier sind wir wieder bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Heute bei mir im Studio sind Thomas Fäustle und Madeleine Glaser. Herr Fäustle ist Schulleiter und Lehrer für Pflegeberufe am Universitätsklinikum Tübingen und Frau Glaser Gewerkschaftssekretärin von Verdi. Gerade haben wir über den politischen Aspekt im Pflegeberuf gesprochen. Zum Abschluss würde ich noch gern mit Ihnen über den Nachwuchs sprechen. Frau Glaser, 2020 soll ja die neue Reform der Pflegeausbildung in Kraft treten. Sind wir denn darauf gut vorbereitet?
Ich würde sagen, momentan noch nicht. Es soll zum 01.01.2020 starten. Momentan hapert es noch an der Umsetzung, und zwar in den einzelnen Landesbezirken. Es gibt natürlich das Pflegeberufegesetz, das erstmal jetzt steht. Aber es muss eine Umsetzungsvereinbarung geben, und zwar auf Landesebene. Und diese ist momentan in der Erstellung und liegt noch lange zurück. Und es ist noch nicht klar, ob die wirklich bis zum 01.01.2020 überhaupt fertiggestellt wird. Es gab Workshops, Arbeitsgruppen auf Landesebene. Momentan findet jetzt die Anhörung zu dem Gesetzesentwurf statt. Aber dann gibt es noch Änderungswünsche, Änderungsvorschläge von den einzelnen Verbänden. Auch wir haben uns dort eingebracht. Und dann kommt es überhaupt zur Lesung und zur Umsetzung. Und ob das wirklich funktioniert, ist die große Frage natürlich, ob das dann wirklich zum 01.01.2020 starten kann.
Vielleicht muss ich nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer erklären, was es überhaupt bedeutet. Bisher waren ja die Ausbildungsberufe Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Kinderkrankenpflege getrennte Ausbildungen, besser gesagt. Und jetzt ist es generalisiert, das heißt, 2 Jahre lang machen alle Auszubildenden die gleiche Ausbildung und dann kann man sich spezialisieren oder eben auch nicht. Man kann nach diesen 2 Jahren auch die generalisierte Ausbildung weitermachen. Genau, nur nochmal dazu. Was erhofft man sich denn von dieser generalisierten Pflegeausbildung?
Also das Ansinnen von der Bundesregierung war ja, dass es mehr Pflegekräfte geben soll. Insgesamt, dass die Pflegekräfte flexibler einsetzbar sind in den unterschiedlichsten Gebieten und nicht mehr so spezialisiert sind in die einzelnen Bereiche, dass auch eine Kinderkrankenschwester in der Altenpflegetätigkeit sein kann, aber auch die Altenpflege zum Beispiel in der Krankenpflege. Wir kritisieren daran natürlich, dass es die Spezialisierung eigentlich total wichtig ist, weil jede unterschiedliche Gruppe von den Berufen auch unterschiedliche Anforderungen hat. Das ist ein Teil gewesen, dass man sagt, okay, deswegen gibt es die Spezialisierung, aber die Befürchtung gerade in der Altenpflege ist, dass viele sich dann für die Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege entscheiden werden, da natürlich die Altenpflege nochmal anders anstrengend ist und auch die Arbeitsbedingungen oftmals in Krankenhäusern oder auch die Personalsituation in der Kinderkrankenpflege oftmals noch besser ist, wie zum Beispiel in der Altenpflege. Und das ist natürlich die Befürchtung, dass das praktisch für die Altenpflege eine sehr, sehr große Herausforderung sein wird.
Herr Fäustle, Sie sind ja auch Lehrer für die Pflegeberufe. Was halten Sie denn für sinnvoller? Die universell einsetzbaren Pflegekräfte oder die speziell ausgebildeten?
Der Gesetzgeber hat entschieden, für die generalistische Ausbildung eine Struktur geschaffen. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Ausbildung verlängert wird auf mindestens 3,5 Jahre, eine generalistische Ausbildung 3 Jahre lang. Und dann hätte man noch ein halbes Jahr Zeit gehabt, um die Personen entscheiden zu lassen, welchen Fachbereich sie noch spezialisiert wählen möchten. Dann hätten wir noch ein halbes Jahr Zeit gehabt für eine Spezialisierung in den einen oder anderen Fachbereich. Das kritisieren ja zum Teil die Berufsverbände, also die Gesundheitskinderkrankenpflege war da vehement dagegen, gegen diese generalistische Ausbildung, sowohl auch wie die vor allem die privaten Träger der Altenpflegeverbände. Nun ist es so, wir haben diesen, finde ich, schrecklichen Kompromiss, dass diese Wahlmöglichkeit nach 2 Jahren noch besteht, also quasi ein Mix aus, man kann doch noch Kinderkrankenschwester werden, also Gesundheitskinderkrankenpflegende und doch Altenpflegende. Besser wäre gewesen, wirklich 3 Jahre generalistisch auszubilden, und man hätte sich jetzt im Vorfeld schon auf den Weg gemacht, um zu sagen, danach gibt es eine geordnete Weiterbildungsstruktur und wir können sofort eine Anschlussqualifikation anbieten für die einen Versorgungsbereiche, in die die Menschen hineingehen. Ich freue mich trotzdem auf die kommende Ausbildung, finde ich, die Generalistik sehr spannend, weil wir in den Ausbildungen tatsächlich es hinbekommen dürfen und müssen, dass wir die direkte Ausrichtung auf den Akutpflegebereich, wie wir das am Uniklinikum zum Beispiel ja klarerweise machen, etwas aufbrechen müssen. Also wir müssen das Spektrum der Altenpflege, das Spektrum der Kinderkrankenpflege hier wieder neu aufwerfen und haben ja bisher am Klinikum schon bereits integriert ausgebildet, also Gesundheitskinderkrankenpflege integriert gehabt in der normalen dreijährigen Ausbildung.
Es gibt ja jetzt einen relativ neuen Studiengang, der sich Physician Assistant nennt, quasi Arztassistent. Würden Sie sagen, das trägt zur Entlastung des Fachkräftemangels in Kliniken bei oder ist es eher problematisch, weil nicht so genau definiert ist, was dürfen Sie jetzt und was dürfen Sie nicht?
Also ob es jetzt dem Fachkräftemangel zurzeit positiv entgegenwirkt, glaube ich mal noch nicht. Es sind viel zu wenige, die hier jetzt in die Studiengänge gehen, aber langfristig glaube ich schon. Also der Gesetzgeber hat das angeregt und ich glaube, wir brauchen diesen Mix. Wir brauchen auch die Akademisierung in der Pflege, die nochmal auf einem anderen Niveau mitarbeiten können. Und vielleicht schaffen wir es über die Jahre, über die nächsten Jahre hier interprofessioneller und interdisziplinärer arbeiten zu können. Das fände ich sehr wichtig.
Frau Glaser, eine letzte Frage, bevor wir leider zum Ende kommen müssen. Würden Sie sagen, eine Verstaatlichung würde uns helfen? Oder ist es eher kritisch zu sehen?
Naja, die Frage, also bei allen öffentlichen Krankenhäusern, die momentan auch in der Kritik stehen, dass sie so viele Minus machen und dann muss man sich einfach immer fragen, was ist die Gesellschaft bereit zu zahlen? Und dann, wenn eine Verstaatlichung stattfinden würde, müsste die Gesellschaft das zahlen, ja. Aber es ist natürlich die große Frage, was will der Landkreis für seine Krankenversorgung und Gesundheitsversorge in dem Landkreis ausgeben? Und das ist immer die Frage, gerade zum Beispiel jetzt in Reutlingen, war das Thema jetzt bei der Frage, ob die Klinik privatisiert wird. Und das ist natürlich immer, das muss sich die Gesellschaft tatsächlich fragen, was sind sie bereit zu zahlen?
Ja, vielen Dank Thomas Fäustle, Madeleine Glaser für diese spannenden Einblicke in den Beruf der Pflegekraft. Für Sie weiterhin alles Gute. Ja. Das war's für heute mit unserem Beitrag zu dem Pflegeberuf. An den Reglern saß Aaron Geiger. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Unsere Studiogäste waren Thomas Fäustle, Schulleiter und Lehrer für Pflegeberufe am Universitätsklinikum Tübingen, sowie Madeleine Glaser, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt und mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Ich bin Johanna Jordan, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.